Der Löwenherz-Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella Rauschen und freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Wenn du das erste Mal auf meinem Podcast gestoßen bist, dann herzlich willkommen. Hier gibt es ganz, ganz viele spannende Themen, weil Löwenherz verbindet die ayurvedische Kinderheilkunde mit Elementen aus der Psychologie und Pädagogik. Ein kleines bisschen Schulmedizin findest du hier auch zwischendurch. Ja, um dich darin zu unterstützen, deine Kinder oder dein Kind bestmöglich in ihrer Gesundheit und Entwicklung zu begleiten. Und von daher herzlich willkommen. Es gibt ganz viele Podcast im Podcast-Universum heutzutage und so freue ich mich umso mehr, dass du zu mir gefunden hast. Und wenn du hier schon länger dabei bist, dann vielen lieben Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich, dich heute am 11. Oktober, wenn du die Podcast-Folge direkt heute abhörst, begrüßen zu können. Ja, worum geht es denn heute? Heute habe ich für dich ein super spannendes Thema mitgebracht und zwar habe ich mit einer wundervollen Kollegin von mir, mit der Frau Dr. Christina Risse, vor etwa 2 Wochen bei Instagram darüber gesprochen, was die Autonomiephase mit auf sich hat und wir haben das so ein bisschen genannt, Autonomiephase meets Ayurveda, also wir haben uns beide da zusammengesetzt und darüber gesprochen haben, was unsere Gedanken dazu sind, wie der Ayurveda vielleicht dazu steht. Die Christina ist Kinderpsychotherapeutin und wir haben das Gespräch einfach nur so fließen lassen. Also wir haben uns da kein festes Curriculum überlegt in dem Sinne und ich finde, es ist ein sehr wichtiges und wertvolles Gespräch geworden und deswegen wollte ich dir die Möglichkeit geben, dieses Gespräch dir nochmal anhören zu können, wenn du live dabei warst oder auch natürlich dir dieses Gespräch zur Verfügung stellen, wenn du gar nicht bei Instagram bist. Und ich finde, es ist immer noch ein Unterschied, ob wir ein Video vor uns haben oder etwas mit auf die Ohren to go quasi bekommen können und dachte, dass es ein viel zu wertvolles Gespräch ist, um es einfach irgendwo im Instagram-Universum einfach liegen zu lassen und wollte es mit dir hier unbedingt teilen. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, was der Sinn der Autonomiephase, also dieser Trotzphase, wie man das früher häufig gesagt hatte, eigentlich ist. Wir haben das defizitäre Denken so ein bisschen umgedreht sozusagen, also geguckt, warum ist es gut und nicht, was fehlt dem Kind und deswegen trotzt es, sondern was kann das Kind so gut und deswegen trotzt es. Das fand ich auch einen sehr wichtigen und spannenden Punkt. Wir haben darüber gesprochen, was die Besonderheiten der Doshas im Ausdruck und Begleitung von Wut sind, darüber, wie man achtsam die Bedürfnisse aller Kinder begleiten kann und Erwachsene, die sich in einem Raum befinden, die da sind, während ein Kind zum Beispiel durch die Gegend wirft oder haut oder schreit. Also da sind wir auch sehr, sehr sachlich geworden. Und wir haben auch über ein sehr wichtiges Thema gesprochen, wie ich finde, und zwar was tun, um eigenes Pitta, also um diese Wut, die einem selbst aufsteigt, runter zu regulieren, wenn wir selber in die Wut des Kindes mit einsteigen. Denn das passiert uns, glaube ich, auch recht häufig, dass wir dann doch die Nerven verlieren und das ist auch völlig normal. Und Christina und ich haben uns darüber ausgetauscht, was vielleicht die Möglichkeit wären, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Also lade ich dich ganz herzlich dazu ein, diese Podcast-Folge auf jeden Fall anzuhören. Bevor ich dir dieses Gespräch hier hochlade, wollte ich noch 2 sehr wichtige Sachen loswerden. Zum einen, meine Homepage ist endlich da und ich freue mich wahnsinnig, dich in meinem virtuellen Zuhause begrüßen zu können. Schau einfach bei isabellarauschen.de vorbei, da findest du Informationen zu meiner Person, da habe ich so ein kleines über mich hinterlegt, zu meiner Arbeit und du findest auch einige richtig tolle Infos zu meinen Projekten beziehungsweise zu der kommenden Masterclass und zwar am 19. Oktober veranstalte ich per Zoom eine Masterclass, die 75 Minuten lang geht mit dem Thema Gesund durch den Herbst mit Ayurveda, wo ich mit dir natürlich viel ayurvedisches Wissen und Tipps und Rezepte teile, wie du dein Kind darin unterstützen kannst, gesund durch den Herbst zu kommen, wie das aus ayurvedischer Sicht aussieht und aber natürlich auch, was du tun kannst, wenn dein Kind schon erkältet ist, denn da kommen wir auch nicht immer drum rum, muss man auch ganz klar sagen. Die Masterclass kostet dich 35 € und ich freue mich wahnsinnig, wenn du dich anmeldest. Das kannst du direkt über meine Homepage machen oder wenn du mir bei Instagram folgst, schreib mir einfach eine Nachricht. Auch die bekomme ich auf jeden Fall zu lesen. Also, das waren zwei wichtige Meldungen. Zum einen Homepage ist da, zum anderen die Masterclass kommt auf uns zu. Ich freue mich wirklich sehr, wenn du nächsten Dienstag am 19.10. dabei bist und wünsche dir jetzt aber ganz viel Freude mit dieser neuen Podcast-Folge.
Hallo ihr Lieben, pünktlich 3 Minuten zu spät zum Live am Freitagnachmittag. Und zwar spreche ich heute mit der lieben Isa, das ist eine Kollegin von mir, die sich viel mit Ayurveda beschäftigt, das erzählt sie aber dann gleich noch selbst, über die Autonomiephase. Und zwar, ich hatte gerade ein paar technische Probleme, deswegen bin ich ein paar Minuten zu spät. Irgendwie gab es Verbindungsprobleme, aber wie es aussieht, bin ich jetzt live. Jetzt schaue ich mal, ob die Isa schon da ist. Da ist sie schon. Hallo, liebe Isa. Jetzt müsste sie bald da sein.
Ah.
Isa? Ja.
Hallo, ja, prima.
Grüß dich. Jetzt hat es endlich geklappt.
Ja, ich freue mich auch. Kannst du mich gut hören und verstehen?
Ich kann dich total gut hören, ja? Du mich auch?
Ja, wunderbar.
Ja, prima. Ich hatte gerade Probleme mit der Verbindung. Ich weiß nicht, deswegen bin ich leider ein paar Minuten zu spät. Ich bin eben nicht online gekommen.
Das macht doch nichts. Aber wir sind jetzt da.
Da, genau.
Schön.
Ganz optimistisch mal. Genau. Ja, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Wir wollen heute ein wichtiges Thema ansprechen.
Genau.
Ja.
Sollen wir es machen? Ich habe gerade überlegt, vielleicht stellen wir uns einmal jeweils kurz vor, oder? Dann wissen deine Follower, wer ich bin und umgekehrt.
Finde ich super.
Ja, super. Magst du anfangen?
Ja, mache ich einfach. Hallo zusammen, ich bin Isabella Rauschen. Ich bin wie Christina auch Ärztin und arbeite aber als ayurvedischer Kindergesundheitscoach, eben mit dem Schwerpunkt bedürfnisorientierte Kinderbegleitung im Alltag. Genau, ich freue mich, dass ihr da seid.
Ja, ich freue mich auch. Und ich freue mich auch total über unser Gespräch. Und ich habe dir ja schon vorab auch gesagt, dass ich auch ein paar Fragen an dich habe, wo ich schon ganz gespannt bin, was du dazu sagst.
Mhm. Und möchtest du vielleicht noch 2, 3 Sätze zu dir sagen für die Follower von mir, die dich noch nicht kennen?
Genau, das mache ich gerne. Also ich bin die Christina, ich bin Kinderärztin und Kindertherapeutin und ich arbeite jetzt ausschließlich psychotherapeutisch nur noch mit Kindern und mit Jugendlichen und genau, habe so den Weg als Kinderärztin im Background, aber genau, jetzt ausschließlich nur noch therapeutisch, wo ja auch die Autonomiephase 1 der Hauptthemen ist, sage ich mal, die Kinder und die Eltern auch sehr beschäftigt immer wieder.
Mhm.
Mhm. Genau.
Ja, ich finde das auch sehr schön, dass wir deswegen dieses Thema hier angehen. Das ist auch ein Wunsch aus der Community hier bei mir auch gewesen. Ich rede jetzt einfach vielleicht drauf los, oder?
Ja, genau. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das aus deiner Sicht ist, weil ich ja, ich habe schon viel von der Autonomiephase gehört, aber tatsächlich noch nicht aus Ayurveda-Sicht. Deswegen bin ich auch total gespannt, wie ihr das so seht.
Ja, ich finde vielleicht das Wichtigste vorweg, also was mir auch sehr wichtig ist, erstmal hier zu sagen, bevor wir vielleicht auch in das Ayurveda hier einsteigen, ist, dass wir uns als Eltern auch die Frage stellen dürfen, wofür ist diese Autonomie eigentlich auch ganz gut? Weil häufig kommen wir in so ein Denken rein, das Kind kann das noch nicht und das Kind kann das noch nicht richtig und deswegen trotzt es, na, sage ich das jetzt einmal sehr, sehr pauschal, oder ja, ein bisschen überspitzt vielleicht. Sondern eher, dass wir uns die Frage stellen, also aus diesem defizitären Denken heraus die Frage stellen, wofür war das gut für unsere Steinzeitbabys? Denn die Entwicklung des Kindes ist ja immer gleich geblieben. Und alleine dieser Gedanke kann uns, finde ich, schon sehr viel Druck wegnehmen in so eine Stresssituation, wo wir selber vielleicht nicht mehr weiter wissen und so den Eindruck haben, das Kind macht das, um uns irgendwie zu ärgern. Ne? Dass solche Gedanken kommen einfach ganz natürlich auf. Und dass es ganz, ganz wichtig ist, einfach mal zu verstehen, wenn man sich das so ein bisschen evolutionsbiologisch überlegt, das hat den Kindern die Möglichkeit damals auch gegeben, sich in der Gruppe zu behaupten und nach dieser Autonomiephase kommt ja häufig nach dem Abstillen. Also früher würden Babys ja mindestens bis 2 Jahre eben gestillt. Und da, das ist zum einen etwas, wo sie bei Eltern natürlich auch um, sage ich auch ganz grob, Aufmerksamkeit bisschen rangen mussten, weil da häufig da schon ein Geschwisterchen auf dem Weg war oder vielleicht da war. Zum einen und zum anderen bedeutete diese Zeit des Abstillens auch, dass die Kinder mehr in die Kindergruppe reingegangen sind. Und das bedeutet dann natürlich auch gleichzeitig, dass die da auch lernen mussten, mit Sachen umzugehen, dass sie lernen mussten, geschickter zu werden, dass die lernen mussten, selber die Jacke anzuziehen oder die Knöpfe zu machen, dass die Kinder die Feinmotorik üben können. Und häufig ist es, finde ich, in unserem Alltag so, dass wir sehr schnell unterwegs sind und wir wollen gerne die Jacke für das Kind zumachen, damit wir ja loskommen. Und da natürlich entsteht ein gewisser Interessenskonflikt, weil für die Kinder es unheimlich wichtig ist, diese Autonomie, diese Selbstständigkeit und diese Entwicklung für sich zu verteidigen, sozusagen. Und ich glaube, das ist so ein ganz natürlicher Entwicklungstrieb, den sie einfach mitnehmen und den es für uns Erwachsene erstmal auch, ja, zu einem gewissen Maße einfach auch akzeptieren gibt, weil das ist in dem Sinne nichts Pathologisches, das ist nichts Krankhaftes. Und ich glaube, alleine das zu wissen, kann uns sehr, sehr helfen, die Kinder zu verstehen.
Genau, das ist ganz wichtig.
Ich glaube, das ist der erste Punkt, damit überhaupt Kommunikation stattfinden kann oder Veränderung in der Situation stattfinden kann, eben als Eltern auch selber aus diesem Notfallmodus rauszukommen, indem wir selber mit in den Stress hineingehen, sondern erstmal zu sagen, okay, das ist jetzt ganz normal. Erstmal nehme ich die Situation an. Also Schritt Nummer 1. Genau, das war mir erstmal noch vorweg irgendwie ganz wichtig zu
Ja, ich
sagen.
finde das total wichtig, weil aus Sicht des Kindes ist es ja immer logisch, was es macht. Also das sage ich auch immer, das Verhalten des Kindes hat immer einen Sinn, auch wenn wir das nicht immer verstehen im ersten Moment und auch wenn es uns nicht passt in manchen Momenten, aber es hat ja tatsächlich einen Sinn. Und das finde ich auch immer wichtig, so im Hinterkopf zu haben, weil das auch schon viel, viel entlastet häufig.
Absolut. Und das ist auch mal wieder dieses, Kinder sind richtig gut darin, Kinder zu sein. Die haben alles mit auf dem Weg, was sie brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Sonst hätten wir Menschen auch so nicht überlebt. Und da darf man auch, finde, das ist so wichtig, wie du sagst, einfach die Perspektive wechseln. Ne? Einfach mal zu gucken, wofür ist es jetzt gut. Genau. Du wolltest jetzt aber auch gerne zum Ayurveda ein bisschen was wissen.
Ja, genau, erzähl doch mal, wie Wie ist es da so?
Das ist tatsächlich so, dass ich zu diesem Lebensabschnitt, nenne ich das jetzt mal so Autonomiephase, da gibt es nicht einen speziellen Abschnitt für in den vedischen Schriften, wo man irgendwie was dazu findet. Was man jedoch in Ayurveda ganz klar sagen muss, ist, dass die Kindesjahre durch das Kapha-Dosha geprägt sind. Das ist also das Dosha, welches für Substanzaufbau, Wachstum, aber auch Stabilität, Liebe, Gemütlichkeit steht. Also all das, was die Kinder zum Wachsen und Gedeihen brauchen. Nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern eben auch auf der emotionalen Ebene. Und
Ah, spannend.
das ist total schön. Ich finde, dass es auch ein sehr schöner Gedanke ist, weil das zeigt uns ja auch, warum die Babys ja auch so goldig, pummelig, sage ich jetzt mal
Hoppas.
so, auf die Welt kommen. Das ist richtig
Ja.
Kapha-Phase, ne? Das ist auch das, was diese positiven Gefühle in uns auslöst.
Ah.
Und das ist aber auch gleichzeitig das, warum es Kindern die Übergänge und die Veränderung im Leben manchmal sehr schwer fallen können und zur Überforderung führen können.
Ah, spannend. Weil die ja an sich, Kinder sind ja so lebendig, da hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, die sind vielleicht eher Watter. Dann vielleicht nur
Ja.
in Phasenwatter, oder?
Das ist ganz spannend, was du sagst, weil es geht tatsächlich um unterschiedliche Dosha-Einflüsse, nenne ich das jetzt mal so. Es gibt einmal das Dosha von außen, was wir haben. Zum Beispiel, wenn wir sagen würden, wir machen jetzt Urlaub in den Tropen, ja, irgendwo, wo es ganz heiß ist, dann wären wir automatisch von außen her von der Pitta-Energie beeinflusst worden. Das verändert aber nicht meine Grundkonstitution. Also das, was ich sowieso von Geburt an bin. Und es bedeutet aber trotzdem, dass dieser Pitta-Einfluss oder dieser Hitze-Einfluss von außen trotzdem da ist und dass ich das natürlich für mich anpassen darf. Und die Kapha-Phase ist ja für die Kinder auch sehr, sehr, sehr eben entscheidend, weil natürlich sind die Kinder lebendig und quirlig und die haben ja eben diesen Entwicklungstrieb, von dem wir ja gesprochen haben. Nichtsdestotrotz brauchen die Kinder, und das ist das, was, glaube ich, auch ganz wichtig in deiner Arbeit ist, dass sie Struktur und Sicherheit bekommen, damit sie sich überhaupt entwickeln können. Und das ist Kapha.
Ah, ja, spannend.
Das ist also.
Von dem Blickwinkel habe ich das ja noch nie betrachtet, aber so ist es voll logisch, wie du sagst.
Ja,
Naja.
das ist natürlich auch, das kann man total auf die auf das Verhalten des Kindes in Bezug zum Beispiel auf das Essen übertragen. Weil das werden wahrscheinlich alle Eltern kennen. Alle Kinder essen in der Regel gerne dasselbe. Immer wieder dasselbe, immer wieder nackte Nudeln. Und mit der Qualität süß. Weil im Ayurveda sind unterschiedliche Doshas auch mit Geschmäcken verbunden. Und die Geschmacksrichtung süß steht für Kapha.
Ah, spannend.
Und Süße ist auch das Einzige, was aufbauend auf den Körper wirkt. Und das sind also das, was wir alle als Eltern eigentlich bei den Kindern beobachten können. Denen macht das nichts aus, wenn die 3 Tage hintereinander nackte Nudeln essen, eben mit dieser Qualität süß, weil das ist etwas, wo die eben diese Beständigkeit und die Süße vom Kapha ausleben. Egal, ob mein Kind von Natur aus Kapha, Pitta, Vata, was auch immer
Ja,
ist.
ja.
Genau.
Ah, okay. Und das mit der Süße wiederum ist ja auch wieder evolutionstechnisch erklärbar.
Magst du darauf eingehen? Ich glaube, ich weiß, was du sagen möchtest.
Ja, dass das ja bei unseren Vorfahren so war, wenn die Kinder durch den Wald gekrabbelt sind und sich Kräuter in den Mund gesteckt haben, die vielleicht giftig waren, sind diese Kräuter ja meistens bitter. Und im Vergleich zu Beeren zum Beispiel, die ja süß sind, sind die meistens nicht giftig. Und das ist auch in den Genen hängen geblieben. Und
Absolut.
find ich spannend, dass das im Ayurveda wieder anders erklärt ist, aber im Grunde das bestätigt.
Und natürlich auf jeden Fall, und natürlich, Entschuldigung, ich muss mich ganz kurz anders setzen, und natürlich auch die Muttermilch oder die Prämilch. Das ist immer dasselbe mit selbem Geschmack, süß und warm und immer wieder dasselbe. Und das ist natürlich auch das, warum ich finde, man sich auch total entspannen kann, wenn die Kinder lange kein Interesse auch an verschiedenen Geschmäckern haben, ne? Sondern dass man sagen kann, ja, die kennen das nicht anders. Das liegt ganz in deren Natur.
Genau.
Und also das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Phase, die es im Ayurveda so gibt und die ganz wichtig und sehr prägend ist. Wir wollten aber Richtung Trotzphase gehen und da dürfen wir uns anschauen, aus ayurvedischer Sicht eher, was die Auslöser so eine Situation sein können. Und da können wir die Doshas unserer Kinder wunderbar für nutzen.
Ah, okay.
Also das ist eher, finde ich, da die Stellschraube, wo man gucken kann, wie sind die Bedürfnisse meines Kindes, indem ich das Dosha meines Kindes kenne, indem ich die Konstitution kenne und dann einfach mal zu gucken, was braucht das Kind, sodass ich direkt nach der Trotzphase, also nach diesem akuten Anfall, wo wir wissen, die Kinder sind da in der Notfallsituation, sie sind da nicht in der Lage, meine Tipps und Tricks anzuwenden, das geht einfach nicht, aber danach kann ich in die Kommunikation auf Augenhöhe gehen und sagen, ich nenne jetzt dieses Beispiel vom Kaffer, ja, ich weiß, dir war das wichtig, das Spielzeug zu behalten. Weil Kafferkinder wollen gerne, wenn denen etwas zu viel wird, dass alles in der Umgebung gleich bleibt. Das ist diese Beständigkeit. Alles, die werden dann so ein bisschen besitzergreifend. Und so kann ich also nach einem Wutanfall zu meinem Kind gehen und sagen, ich weiß, es war dir sehr wichtig, dass du dieses Spielzeug behältst und das Kind hat dir das Spielzeug gerade weggenommen oder was auch immer da gerade die Situation war. Und das ist in der Regel etwas, wo die Kinder merken, ah, ich werde gesehen und ich werde verstanden und dann entspannt sich das ein bisschen. Und
Was
jetzt
ja
abgesehen.
ganz zentral ist für alle Kinder, ne? Nach diesen emotionalen
Absolut.
Brüchen.
Absolut. Wie ist da deine Erfahrung in der Praxis? Ist es häufig so, dass du das Gefühl hast, dass es bekannt ist, dass es die Kinder entlasten kann, wenn man so eine Art Kommunikation betreibt, oder ist es eher noch neu?
Es ist sehr gemischt. Also ich denke ja immer, ich rede immer das Gleiche und langsam müsste sich das rumgesprochen haben. Und ich habe tatsächlich Eltern, denen ist es schon sehr bewusst und die versuchen das schon. Und ich habe aber auch welche, die da das zum ersten Mal hören, jetzt mal ganz krass gesagt.
Ja,
Das ist
okay, spannend.
ganz unterschiedlich. Ja.
Spannend. Ja.
Und mit dem, was ich interessant fand, was du gesagt hast, mit dem Kaffer, dass das Struktur und Sicherheit bietet und dass Kinder das suchen. Das ist ja einmal auch die Voraussetzung dafür, dass sie autonom werden können. Also erst, wenn sie sich sicher fühlen, dann gehen sie ja auch los. Und in der Psychologie sagt man auch, dass die, ja, so diese Kindergartenzeit, wenn die so zwischen 3 und 5 sind, das ist wie so eine physiologische Zwanghaftigkeit, also eine Zwanghaftigkeit so ein bisschen, die aber normal ist und die dann wieder vergeht. Und das Kind sucht sich sozusagen seine Strukturen, in denen es sich sicher fühlt. Also Rituale sind deswegen eben auch so toll, und lässt es dann irgendwann wieder los. Also solche Fragen kriege ich auch häufiger mal von Eltern, die dann Angst haben, das Kind kriegt jetzt eine Zwangsstörung, weil die Stifte immer so liegen müssen. Aber in dem kleinen Alter ist das total normal. Also da haben es viele Kinder oder auch so dieses Hüpfen auf dem Gehsteig, dass sie nicht auf bestimmte
Steine
ja,
treten.
Steine oder Linien treten dürfen. Und genau, wenn die
Das war
Entwicklung
schön.
normal ist, dann hört es von alleine wieder auf.
Schön. Ja, witzig. Das überlappt sich dann doch sehr viel, ne,
Ja.
miteinander. Ja, sehr spannend. Ich würde trotzdem noch ganz gerne, wenn wir kurz zurück zum Ayurveda gehen,
Ja.
darauf eingehen, warum jedes Kind eigentlich trotzdem einen Wutanfall bekommt. Egal, welche Konstitution das Kind hat.
Ja, gerne. Und ist das so,
Und
das ist mich nämlich meine Frage auch, haben zum Beispiel Vata-Kinder, wenn die von der Grundkonstitution Vata sind, haben die eine andere Art, Wutanfälle zu haben als Pita-Kinder? Oder wie gesagt.
Das ist eine super schöne schöne Frage. Also Wut ist grundsätzlich Wut. Ich würde da pauschal nicht sagen können, dass Vata-Pitta oder Kapha-Kinder anders wütend werden. Aber auf jeden Fall die Dauer und die Ausprägung sind natürlich unterschiedlich. Also können unterschiedlich sein. Auch hier ist nichts, keine Schablone A. Und was auch an dieser Stelle ganz wichtig zu erwähnen ist, ist, dass kein Kind nur die eine Dosha-Ausprägung in sich trägt. Das ist immer ein Mischmasch. Man hat immer von allen drei. Und je nachdem, wie da gerade die Gewichtung ist, kann das sehr unterschiedlich ausfallen. Die hitzigsten oder diejenigen mit der kürzesten Zündschnur, nenne ich das jetzt mal so, sind dann in der Regel die Pittas. Aus dem Grund, weil die eher schon so viel Feuer in sich haben. Die sind diejenigen, die sehr selbstbestimmt sind, und da sind genau diejenigen, die sagen, du wolltest mir meine Schaufel wegnehmen, Moment mal. Und die, nun kann sein, dass die da nicht locker lassen oder dass diese Wut wirklich extrem hochgepusht wird, dass die richtig kochen. Ja, also da trifft dieses Feuer von außen mit dem Feuer innen, und ne, das potenziert sich natürlich. Da sind allerdings auch die Kinder, mit denen man auch später, auch wieder nach dem Wutanfall, eher logisch argumentieren kann, die eher durch die logische Erklärungen eher Sachen annehmen können als die anderen.
Die
So
Pita.
ein, bitte?
Die Pita-Kinder.
Die Pitta-Kinder, genau. Also bei denen kann man das auf der intellektuellen Ebene oder eben auf der Sachebene ganz gut erklären, oder am ehesten erklären. Bei den Vatas wäre das eher mit dem Wutanfall. Da könnte ich mir vorstellen, dass da eher mehr Tränen auch mit im Spiel sind. Die sind sehr emotional. Also ich merke gerade, man unterscheidet doch schon so ein bisschen diese Wutanfälle. Also bei den Vatas könnte ich mir vorstellen, wäre da ja recht viel Emotion und vielleicht auch Tränen im Spiel. Und
Die,
die könnten
genau, die
aber
zeigt
auch,
anders, ne? Also
die
Wut
zeigen das anders.
zeigt jedes
Genau,
anders.
richtig. Genau. Und bei den Vatas könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, dass sie danach gut ablenkbarer sind. Weil die wollen total gerne alles erforschen und entdecken, ne? Und sehr gerne die Angst zu verpassen. Ne? Ist auch häufig die Angst, etwas zu verpassen. Und das sind dann diejenigen, die relativ schnell wieder diese Wut abklingen lassen könnten, um sich dann wieder mit was anderem zu beschäftigen. Und bei den Kafas könnte das sein, dass das eher weniger theatralisch verläuft, aber eher dafür entweder länger, oder das sind auch Kinder, die das vielleicht mehr in sich hineinfressen würden danach, oder die das einfach länger in sich tragen, die so ein bisschen nachtragender sind in dem Moment. Also Peter ist eher hochschießen und schnell wieder runter, und bei den Kaffers könnte ich mir das vorstellen, dass das, wie gesagt, eher in Richtung mehr nachtragend geht, je nachdem natürlich, wie mit der Situation dann umgegangen wird. Ne, das kann, muss alles nicht so in der Form auftreten. Deswegen ist es schwer, auch so eine pauschale Antwort zu sagen, weil ich natürlich niemand in die Schublade stecken möchte. Darum geht es da gar nicht.
Ganz wichtig ist.
Genau. Aber nichtsdestotrotz, weil es ich sehr spannend finde, trotz dieser Dosha-Ausprägung ist es so, dass jedes Kind ein Vata-Dosha in sich trägt und jedes Kind in sich ein Pitta-Dosha in sich trägt und ein Kapha-Dosha. Das Vata-Dosha ist grundsätzlich dasjenige, was verantwortlich ist für Stress. Und wenn wir uns das auf Elementenebene angucken, dass Vata ein Wind ist und Pitta das Feuer, wenn ich also viel zu viel von dem Vata habe, Beispiel. Ich habe ein Kafferkind, das ist sehr gemütlich unterwegs, das bekommt viel zu viele Reize, viel zu viel Veränderung, es kommen viel zu viele Kinder auf es zu und wollen irgendwas, dann wird es irgendwann wütend. Der Grund dafür ist, dieses viel zu viel Action ist Vata. Das Vata lodert das Feuer in dem Kind auf, und dann kommt es irgendwann zu diesem Wutausbruch. Das wird bei so einem Kafferkind deutlich länger dauern als natürlich bei einem Pitta-Kind, wo das Feuer eher schon von sich aus hoch ist, oder bei einem Vata-Kind, das eher das Vata schnell anhäuft.
Okay, und was ist
Und
das Element von Kaffer?
Erde, Wasser und Erde, genau. Und deswegen diese Schwere. Wir brauchen immer Kaffee, um das Water in unserem Leben auszugleichen. Und deswegen haben Kaffers quasi, die haben mehr Zeit, bis es kippt. Weil die das relativ lange, sage ich jetzt mal so,
Bei dir sind.
kompensieren können.
Ja, okay.
Genau. Und wenn das kippt, dann ordentlich, dann auch eventuell länger.
Ja.
Genau. Also das nochmal, um ganz kurz zu erklären, warum eigentlich trotzdem alle diese Wut bekommen.
Ja. Ja, Wut ist ja auch, also in der Psychologie betrachtet, wieder gehört das ja zu den Grundemotionen oder zu den Basisemotionen, die wir alle haben und die angeboren sind. Deswegen kann man da auch nichts wegmachen und Wut ist nicht schlecht. Das ist ja auch, die wird oft immer in so eine Schublade gesteckt, die darf nicht da sein und so, weil viele Erwachsene damit eben nicht umgehen können, aber es ist tatsächlich ja was Angeborenes.
Das ist so gut, dass du es sagst. Ja, absolut. Absolut. Und da kommt mir gerade auch noch eine Parallele vom Ayurveda dazu. Wut, also als Pitta-Emotion, ist ganz, ganz wichtig in dem Sinne, dass man sagt, im Ayurveda ist dieses innere Feuer nicht nur für die Verdauung im Sinne des Essens, sondern auch Sinnesverdauung. Es müssen alle Emotionen verbrannt, verdaut werden sozusagen. Und dafür finde ich das so wichtig, dass diese Wut den Ausdruck finden darf, um eben dann von alleine dann sich zu verbrennen sozusagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Sinneseindrücke eben auch im negativen Sinne, dass die auch die Zeit bekommen, um verdaut zu werden. Also das ist sehr analog mit diesem Verdauungsfeuer, mit dem Agni im Ayurveda.
Ja, genau.
Genau.
Und beim Emotionsverdauen brauchen eben die kleinen Kinder noch Unterstützung von den Eltern. Und man nennt das in der Psychologie Containment auch oder Koregulation. Aber das Containment ist tatsächlich, kann man sich vorstellen, wie so ein Container, wo Mama oder Papa oder andere Bezugspersonen, Erzieherinnen, helfen dem Kind, die Emotionen zu verdauen. Weil das Kind empfindet das ja. Auch wieder, da hilft ein Perspektivwechsel auch oft ganz gut, weil das natürlich uns Erwachsenen oft dann nicht in den Kram passt, wenn das Kind jetzt einen Wutanfall bekommt. Aber das Kind empfindet das einfach wie eine innere Anspannung, die es gar nicht zuordnen kann und die es selber ganz unangenehm und überflutend empfindet und dem es ja ohnmächtig ausgeliefert ist, sage ich mal. Und dann schreien die einfach. Wenn Kinder sehr klein sind, die können eben dann nicht unterscheiden, schreie ich jetzt eigentlich, weil ich traurig bin oder weil ich wütend bin oder weil der große Bruder das Spielzeug weggenommen hat. Genau. Und deswegen ist es wichtig, das liebevoll und achtsam zu begleiten, damit das Kind lernt, langsam damit umzugehen. Und das halt verdaut auf der seelischen Ebene, was da mit ihm passiert.
Ja, absolut. Und ich glaube, was da auch sehr, sehr helfen kann oder eben der wichtige Schlüssel ist, ist, mit dem Kind gemeinsam da durchzugehen und diese Emotion für das Kind zu benennen. Ich glaube, dass da der erste Baustein ist, um eben diese emotionale Intelligenz entwickeln zu können, dann auch, wenn die Kinder auch lernen, irgendwann, ja, okay, wenn ich mich so fühle, dann ist das Wut, zum
Ja,
Beispiel.
genau.
Jetzt kam eine Frage bei mir in der Community auf, wie können wir achtsam mit allen umgehen, wenn das Kind um sich schmeißt und eben im Raum brüllt und man ist natürlich seltenst nur eins zu eins mit dem Kind. Häufig sind das die Situation, die uns Eltern sehr viel Stress auch bereiten, die Situation, die eben im Außen passieren, auf dem Spielplatz, hier Supermarktkasse und so weiter und so fort. Was würdest du sagen, wie können die Eltern achtsam mit den Kindern umgehen in der Situation, wo andere im Spiel sind oder eben wo vielleicht rumgeworfen wird, was ja auch sehr häufig die Reaktion ist, ne, der Kinder?
Also jetzt, meinst du jetzt, wenn Dinge durch die Gegend geworfen werden oder eher wenn geschubst wird oder?
Doch, in der Frage war das schon mit den Dingen durch die Gegend geworfen werden. Genau.
Ja, okay. Also grundsätzlich ist es so, dass es immer gut ist, dem Kind zu vermitteln, was will ich eigentlich von dir? Und zwar auf eine ganz leichte, einfache Art. Also nicht kompliziert reden und nicht sagen, was ich nicht will, weil das Wort nicht versteht das Unterbewusstsein nicht. Das ist so, wie wenn wir jetzt sagen, denk nicht an den rosa Elefanten und woran denken alle? Und dann, wenn das Kind zum Beispiel dann schon hier so dasteht, und wir dann sagen, nicht werfen, dann hört das Kind nur werfen und wirft. Also jetzt mal so ganz, ganz platt. Und stattdessen kann man zum Beispiel machen, das Kind nimmt die Sache hoch und wir sagen, der Bauklotz bleibt am Boden. Und wenn das Kind dann trotzdem wirft, dann ganz, also es ist wichtig, die grundsätzliche Haltung immer ganz wertfrei und neutral zu bleiben. Weil egal, was das Kind macht, auch wenn es haut, kratzt, beißt, schreit, das ist nie gegen uns gerichtet und auch nie wirklich gegen ein anderes Kind. Selbst wenn die sich streiten, dann ist es aber aus der Sicht des Kindes so, dass es einfach seinen Raum und seine Integrität verteidigt, was da auch wieder logisch ist, ne? Genau. Und dann, ich würde das immer so machen, dass man dem Kind zwei, drei Chancen gibt, ne? Und dann sagt ganz wertfrei und neutral, der Bauklotz bleibt am Boden und ich gebe dir den jetzt nochmal. Und wenn der wieder durch die Gegend fliegt, dann muss ich den wegnehmen, weil das ist vielleicht dann jetzt schwierig für dich, dass der Bauklotz am Boden bleibt. Also so ganz neutral, einfach. Und dann kann das Kind das vielleicht noch einmal machen, dann sagen wir das wieder ganz, ganz ruhig und klar. Und dann ist es wichtig, aber auch konsequent zu sein. Und das ist auch was vielen Eltern dann schwerfällt, da auch tatsächlich klar zu bleiben. Weil dann gibt es natürlich häufig einen Wutanfall. Und es ist aber so, dass Kinder ja die Sicherheit brauchen, wie wir gerade gesprochen haben. Und dass auch klare Regeln, die jetzt einen Sinn haben oder auch die für Mama und Papa einfach ihre persönlichen Grenzen sind, ne? Wenn die jetzt nicht wollen, das Kind, was durch die Gegend wirft und Glas geht zu Bruch, dann ist es die Grenze der Mama und dann darf sie sagen, ich möchte das nicht. Und dann aber auch, ja, damit rechnen, dass das sein kann, dass das Kind dann einen Wutanfall bekommt und dass das okay ist. Und viele Eltern geben nämlich nach, um dem Wutanfall zu entweichen. Und dann lernt das Kind aber nicht, mit solchen Frustrationen umzugehen, weil letztendlich ist es ja wichtig, dass die das langfristig lernen. Und wenn das Kind dann einen Wutanfall bekommt, weil der Bauklotz dann weggenommen worden ist oder was auch immer das Kind wirft, dann ist es wieder wichtig, da auch ganz, ganz liebevoll und verständnisvoll mit umzugehen, dass wir sagen, ja, mein armes kleines Kind, du ärgerst dich jetzt total, weil ich dir das weggenommen habe und das verstehe ich. Und leider geht das jetzt gerade nicht anders. Schau mal, wollen wir jetzt das und das spielen? Oder es kann aber auch sein, dass das Kind so schlimm schreit, dass erstmal reden gar nichts bringt. Also manchmal ist es auch einfach so, dass nur dabei bleiben und die Präsenz alleine hilfreich sind. Also.
Ich finde, du hast da auch so viele sehr wichtige Punkte angesprochen. Ich würde tatsächlich, da ist mir gerade noch was dazu eingefallen, also in der Situation, wo ich sehen würde, das Kind wirft die Bauklötze, wenn wir jetzt bei dem Beispiel einfach bleiben und es sind mehrere Kinder im Raum zum Beispiel, ne? Das gibt es ja auch häufiger, dass man dann sagt, ich sehe, du bist jetzt ärgerlich oder du bist jetzt wütend und schmeißt die Klötze durch die Gegend. Ich kann es aber nicht erlauben, dass die anderen Kinder verletzt werden. Ich nehme dich jetzt hier raus. Ich glaube, dass es auch eine gute Möglichkeit sein kann, einfach die Umgebung zu wechseln in so einem Wutanfall, richtig? Also wenn wir schon wirklich da in diesem Notfallmodus sind. Und da ist es auch ganz wichtig, was du gesagt hast, finde ich auch mit diesem einfach dabei sein und begleiten, weil in diesem Modus, da kann ich mir einfach den Mund tot reden, da kommt einfach gar nichts an. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was vielleicht viele Eltern frustrieren kann. Dass sie eigentlich liebevoll begleiten möchten und da fangen die an, irgendwie zu reden, in dem Zeitpunkt, wo das Kind sie überhaupt nicht hören kann. Das ist auch ganz wichtig. Und dann kommt so eine Frustration bei uns selbst auf, dass man denkt, ja, ich war doch aber schon liebevoll und dann hat der das immer weitergemacht oder sie es weitergemacht. Und da finde ich das ganz wichtig, dass man sich als Eltern erstmal einfach zurücklehnen kann und sagen kann, ich bin für dich da, ich sehe, du bist jetzt wütend, ich bin für dich da, ich kann dich trösten.
Genau, und wir schaffen das. Und
Ja.
es ist immer ganz wichtig, auch die innere Haltung der Eltern. Weil das, so ist, dass Kinder ja das Unterbewusstsein der Eltern eigentlich eins zu eins spüren und darauf reagieren. Und es ist auch gar nicht, man muss gar nicht immer so viel reden, sondern es geht oft bei den Bezugspersonen, Eltern darum, einfach selber das auszuhalten und dann emotional dabei zu bleiben und möglichst innerlich ruhig zu sein, weil das dann tatsächlich wie so eine emotionale Ansteckung ist, die von Mann auf Kind dann funktioniert.
Super spannend. Ja,
Ja.
das ist halt, wenn ich auf mein Kind, wenn ich auch laut werde, dann übertrage ich meinen Notfallmodus auf das Kind sozusagen. Also genau wie du sagst. Ich finde, was da ganz hilfreich sein kann für uns Eltern, wenn man das jetzt noch mal ein bisschen ins Ayurvedische, an Tools sich überlegen könnte, ist natürlich einmal durchzuatmen. Das kennt man ja so oder so. Das hilft wirklich wahnsinnig, weil das ein paar Sekunden Raum für uns schafft, um erstmal nicht zu reagieren, sondern sich eben kurz zurückzunehmen. Und was man da aber wunderbar machen kann, ist, wenn man bei sich selber merkt, boah, mir werden die Bäckchen rot und ich selber komme in so einen Modus, dass man selber in dem Moment einfach die Hände mit kaltem Wasser wäscht oder so einen nassen, kalten Waschlappen. Weil Wasser ist etwas, was das Pitta so runterdrosselt. Das kann wahnsinnig gut helfen. Das hört sich total banal an, aber genau solche Sachen können wirklich unglaublich gut helfen, um selber erstmal kurz dieses Feuer bei sich selbst zu drosseln, um dann eben in der Lage zu sein, weil das ist, also ich habe zum Beispiel von Natur aus auch sehr viel Feuer in mir und mir fällt es in solchen Momenten sehr, sehr schwer, da nicht mit einzusteigen. Ich kann das so nachvollziehen, wenn man da wirklich selber auch ne, die Fassung verliert. Das ist auch menschlich, das ist normal. Aber da kann es total hilfreich sein, insbesondere wenn das Kind gerade in so einer Zone ist und in dem Modus, wo es uns braucht, aber gerade, ne, nicht ansprechbar ist, nenne ich mal so, kann man sich diese paar Sekunden Zeit nehmen, um ganz kurz rauszugehen und um vielleicht selber auch das Gesicht mit kaltem Wasser abzuwischen und dann zurückzukommen,
Oder
ehe
auch
man selber losbrüllt.
kaltes Wasser trinken.
Das natürlich auch, genau, richtig.
Also ich weiß
Genau.
nicht, wie es im Ayurveda ist, aber das aktiviert auch den Parasympathikus, was unser Entspannungsnervensystem
Ja,
ist.
genau.
Genau.
Also da gibt es immer mal wieder so ein paar Möglichkeiten. Und dasselbe kann man natürlich auch mit dem Kind dann machen. Wenn man danach merkt, wenn nach diesem absoluten Notfall das Kind sich so langsam beruhigt. Das Beste, was man als Eltern so einem Peterkind anbieten kann, ist, komm, wir gehen Eis essen. Das ist wirklich so. Das hat die Süße, die Geborgenheit von der Süße und die Kühle, die es braucht.
Ah, stimmt.
Bei so einem Waterkind kann es sinnvoller sein, dass man, je nachdem, wie der Wutanfall war, dass man eher sagt, komm, wir machen jetzt, oder wir essen jetzt ein Stück selbstgemachten Kuchen oder irgendwas Warmes dazu. Weil Water ist eher ein kaltes Dosha, das heißt, da brauchen die Kinder eher Wärme. Ne? Also auch da kann man so ein bisschen gucken. Aber erstmal, wenn wir alle in diesem Notfall gerade sitzen, ist es ganz wichtig, zum einen, was du sagst, dass wir uns da selber auch Hilfe holen für uns selbst. Wie kann ich mich selber runterregulieren, damit ich bei meinem Kind bleiben kann?
Genau. Ja, das ist total wichtig. Erstmal auch eigentlich im ersten Moment zu schauen und sich kurz zurückzunehmen und verlangsamen, sage ich immer, weil das ja oft so ist, das Kind ist wütend und dann ist gleich die Mama auch wütend, ne? Oder innerlich sehr angespannt auf jeden Fall. Und wenn man das einfach ein bisschen verlangsamt und sich selber einen Schritt zurücknimmt und erstmal schaut, wie geht's mir jetzt eigentlich? Und aha, das Kind ist wütend. Erstmal das nur wahrnehmen, ein paar Sekunden. Das macht manchmal auch schon einiges. Und wenn jetzt Mama oder Papa das Gefühl haben, ich halte das jetzt gerade echt nicht aus und ich muss aufpassen, dass mir nicht die Hand ausrutscht, dann ist es schon auch okay, mal 1, 2 Minuten aus dem Zimmer zu gehen. Und wichtig ist immer, das dann dem Kind mitzuteilen, aber wertfrei und nicht als Bestrafung. Also nicht, du schlimmes Kind, weil du so schlimm bist, gehe ich jetzt weg. Das nicht sagen, sondern du, mir geht es gerade nicht so gut Und ich gehe jetzt raus und dann komme ich gleich wieder und bin für dich da. Also das gibt auch dann so einen klaren Rahmen und gleichzeitig übernehmen wir die Verantwortung. Also die Verantwortung müssen immer die Erwachsenen tragen.
Absolut. Oder man sagt, ich merke, mir ist gerade ganz heiß, ich muss was trinken, ich komme
Genau,
gleich zurück. Ne?
oder so. Und ich muss sagen,
Absolut.
ich gehe jetzt und ich komme wieder. Also das ist die Message immer. Dann weiß das Kind, woran es ist.
Wir können ja das aber trotzdem, wenn wir jetzt nochmal zu der Frage zurücktreten. Wir haben also so einen Raum mit Kindern und es werden Klötzchen rumgeworfen. Ich sage vielleicht zu diesem Kind ein, zwei, dreimal, dann wirft trotzdem die Klötzchen wieder. Ich persönlich würde dann sagen, ich sehe, du bist wütend, ich bin für dich da, aber ich kann es dir nicht erlauben, die Klötzchen durch die Gegend zu werfen. Ich nehme dich jetzt, ich wäre mit dem Kind erstmal kurz rausgegangen, hätte da diesen Wutanfall gewartet sozusagen mit dem Kind, um
Genau. Und
dann
wichtig
im
ist immer
Nachhinein.
dem Kind.
Bitte?
Also, und wichtig ist immer zusammen mit dem Kind auch. Also,
Was genau jetzt?
zusammen mit dem Kind rausgehen. Also, so
Ja,
wie
natürlich, klar,
du sagst.
natürlich,
Ja, ich
ja.
sag's nur nochmal dazu, weil das für viele immer wieder nicht klar ist und ich das teilweise auch aus
Ja.
Kindergärten höre, dass die Kinder dann zur Strafe raus müssen. Und das geht natürlich nicht.
Nee, 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 nee. Also
Sondern
mit dem
immer
Kind
jetzt.
begleitend raus, genau.
Ich weiß, was du damit gemeint
Sehr
hast, aber ich
wichtig.
wollte es nochmal bestärken.
Absolut,
Ja.
absolut. genau. Was ich glaube, aber noch eine Möglichkeit wäre, wäre auch, je nachdem natürlich, wie die Situation ist, weil die Frage war, mit allen achtsam umgehen. Was man natürlich auch machen kann, ist, sich an das andere Kind zu wenden, indem man sagt, ja, du siehst gerade, der XY, der wirft die Klötzchen durch die Gegend. Das kann passieren, wenn man wütend ist. Ich sehe, das macht dich unruhig. Das kann man, finde ich, auch thematisieren, weil das gibt dem anderen Kind auch die Möglichkeit, gesehen zu werden. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, und vor allem, was mir auch an dieser Stelle sehr wichtig ist, dass man nicht in diese Opfer-Täter-Rolle geht. Also nicht, dass man sagt, der andere, ich sehe, der ist so doof, der wirft jetzt diese Klötzchen, das darf der nicht, ne? Weil dann ist direkt das eine Kind das Opfer, das andere Kind der Täter sozusagen. Aber genau wie du das beschrieben hast, dass man da sehr wertfrei einfach kommuniziert, was gerade da ist. Das muss ja kein Hexenwerk sein. Man
Genau.
beschreibt einfach, was man sieht im Prinzip.
Ja, genau. Und das gibt den Kindern dann auch Orientierung. Und das ist oft einfach wichtig. Und oder auch, das kommt ja auch vor bei so kleinen. Ich glaube, in der Frage ging es auch um ziemlich kleine Kinder, die jetzt so eins, zwei.
Anderthalb, genau.
Ja, genau. Oder wenn die sich zum Beispiel hauen, das machen die ja auch manchmal so aus dem Affekt heraus oder manchmal wollen die sogar auch Kontakt aufnehmen und können sich dann verbal noch nicht äußern und dann hauen sie oder beißen sie und das ist gar nicht immer aus Wut, ne, sondern einfach, weil sie noch nicht wissen, wie man miteinander redet. Dann ist es schon natürlich wichtig, das andere Kind zu schützen, aber nur indem man so, also wenn das Kind jetzt hauen will, dass man einfach die Hand festhält und so die Bewegung unterbricht, ohne das Kind jetzt wild wegzunehmen und da selber so eine Hektik zu machen, was häufig ja passiert, sondern dass man dann zum Beispiel sagt, oh, bist du so wütend und hat dich das jetzt geärgert? Und zu dem anderen Kind kann man sagen, ich glaube, der Tim, der ist gerade ganz schön sauer und deswegen wollte der dich hauen. Hast du dich jetzt erschrocken? Also, dass man das einfach, ja, wie du schon sagst, einfach beschreibt.
Ja, ich finde, ich habe das schon so häufig erlebt, dass die Kinder sich dann einfach irgendwie entspannen. Das entspannt schon die ganze Situation. Da muss man gar nicht viel mehr machen, sondern dass man sagt, einfach beschreibt, was war, und dann ist es so, ah ja, okay, ja, das stimmt, sie hat es gesehen. So,
Ja,
und
genau.
das ist, und ich finde das ganz, ganz wichtig, weil häufig, insbesondere bei so kleinen Kindern, kursiert so ein bisschen diese Denkweise, die verstehen noch nicht so viel, man muss gar nicht so viel mit denen sprechen, weil die sind doch eher noch so klein. Und ich habe das praktisch in jedem Fall bei jedem Kind ganz anders erlebt.
Ja, es ist wichtig, dass man mit denen spricht, eben auf eine ganz einfache Art.
Ja.
Und dann Und dann gibt es denen Halt und Sicherheit, weil die einfach wissen, woran sie sind. Und bei größeren Kindern kann man das auch machen, wenn die jetzt so 4, 5 sind und sich hauen wollen, oder sich um das Auto streiten. Das ist ja auch so was Klassisches, ne? Wenn 20 Autos da sind und alle Kinder wollen nur das eine.
Das Rote, ja.
Dass wir dann auch nicht die Lösung für den Konflikt übernehmen und dann sagen, du hast jetzt so lange mit dem roten Auto gespielt, jetzt gib das deinem Freund. Sondern es geht eher darum, die Kinder dabei zu unterstützen, dass sie selber eine Lösung finden in dem Konflikt. Auch eigentlich, indem wir das dann beschreiben und sagen, oh, der Hannes möchte jetzt mit dem Auto spielen und der Tim auch. Und was machen wir denn da? Also eher so eine Frage stellen und die Kinder mit überlegen lassen. Auch da geht es auch viel darum, einfach, dass die Kinder sich gesehen fühlen.
Absolut. Und ich finde, das ist ja auch so schön, wenn man denen die Möglichkeit gibt, eben selber, wie du sagst, die Möglichkeiten zu suchen, weil das fördert, ja, häufig wird das, glaube ich, oder häufig haben wir Erwachsene das Bedürfnis, die Situation so schnell wie möglich zu beenden, ne? Weil das ist irgendwie heikel und knifflig da in der Ecke und, ne?
Und dann ist Geschrei und eigentlich wollen die Erwachsenen reden in Ruhe.
Genau, und ich glaube, das ist ganz wichtig, also wie du es ja auch beschrieben hast, dass wir den Kindern auch Raum lassen, vor allem wenn die älter sind, die Möglichkeit geben, das selber zu erforschen und zu gucken, wie könnte die Lösung wirklich aussehen, weil das können die. Ne?
Genau,
Und zum Beispiel im Falle, wenn. Bitte?
und sie lernen es dadurch auch besser. Es ist
Genau, richtig. Und ich finde auch tatsächlich auf der anderen Seite, wenn es natürlich nicht nur um irgendein Spielzeug kommt, sondern dass jemand zum Beispiel handgreiflich wird, ne, oder das eine Kind in das andere haut, dass man sagt, ich sehe, du bist wütend, ich kann dir nicht erlauben, den Tim zu hauen, aber hier ist ein Kissen, hier kannst du da draufschlagen oder hier kannst du
Das
da
ist auch gut.
drauftreten. Dass man denen einfach erlaubt, diese Wut auch körperlich zu erleben und zu äußern, aber eine Alternative anbietet. Weil natürlich geht das nicht, dass das andere Kind einfach gehauen wird. Das
Ja,
ist ganz klar. Aber gleichzeitig die Zustimmung zu geben, das ist voll in Ordnung, wenn du durch die Gegend rumhauen und brüllen möchtest. Mache ich ja auch, ganz ehrlich. Also wenn es mir zu viel wird, dann fliegt bei mir auch mal die eine oder andere Tasse. Und auch da einfach dem Kind die Alternative anzubieten, diese Wut wirklich auszuleben, um die eben dann verbrennen zu können, ne? Von dem, was wir ja gesprochen haben. Und bei den kleineren Kindern ist mir noch eine Sache, apropos Auto, eingefallen, weil da ist es natürlich auch häufig so, dass sie sich das schnappen oder manchmal aus der Hand zerren. Da sind die ganz Kleinen eher diejenigen, die das einfach machen. Nur die Größeren hätten, glaube ich, eine größere Hemmschwelle. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, einfach ein Spielzeug aus der Hand zu reißen, je nachdem. Hello Kate. Dass man auch je nachdem sagt, du, der Tim, der braucht das Spielzeug noch. Ich kann es dir nicht erlauben, das wegzunehmen, der braucht das Spielzeug noch. Vielleicht kannst du in der Zeit und da auch wieder Alternative anbieten, jenes Spielzeug nehmen. Weil das, ne, und wenn der Tim fertig ist, kannst du es dir gerne, gerne nehmen, kannst du es gerne haben. Aber dass man den Kindern auch vermittelt, dass es auch okay ist, wenn die anderen Kinder das noch brauchen und wir dürfen auch warten, die dürfen auch warten. Ne? Auch wenn die alle gleichzeitig rutschen wollen. Auch das, dass die lernen, du darfst da auch einen Moment warten. Guck mal, der steht ja oben noch auf der Rutsche. Wenn der unten ist, kannst du gerne auch dann hinterher rutschen oder so. Wenn der fertig ist, kannst du gern das Spielzeug haben, aber hier in der Zeit könntest du dich gerne damit beschäftigen.
Genau, oder auch du könntest ihn vielleicht auch fragen, ob er die liebt oder
Absolut.
lange er noch spielen möchte. Also praktisch dazu anleiten, dass die Kinder ja miteinander sprechen und das klären.
Absolut.
Und das ist ja einfach langfristig auch für die Konfliktlösung total wertvoll, wenn die das lernen.
Ja, auf jeden Fall. Und das kann man schon bei Einjährigen anfangen oder anderthalbjährigen. Die
Total.
gehen dann aufeinander zu und geben das Spielzeug zum Beispiel aus der Hand. Wenn man den Zeit gibt, ich glaube, das ist auch noch so was Wichtiges, dass die haben nicht diese Schnelligkeit im Denken, die ganz klein. Das ist ja durch die Gehirnentwicklung bedingt, dadurch, dass die Myelinscheide an den Nerven noch nicht auch so dick und ausgebildet ist. Das braucht immer ein bisschen länger, bis die Signale verarbeitet werden können. Und das ist etwas auch ganz Wichtiges, dass man sagt, die Kinder, die kleinen Kinder vor allem, die brauchen einfach auch ein bisschen länger. Und es ist voll in Ordnung, wenn sie sagen, magst du dem Tim das Spielzeug zurückgeben oder legst du das auf den Boden ab, dann kann der sich das selber nehmen. Manchmal wollen die das nicht einfach Hand zu Hand abgeben. Aber da kann man anbieten, legst du das hier auf den Boden ab, dann darf man erstmal gute 5 bis 10 Sekunden warten, ob da irgendeine Regung kommt. Und das sind wir Erwachsenen natürlich auch gar nicht gewohnt. Irgendwie sind wir gerade in die Wutanfallprophylaxe gerutscht. Wie kannst du einen Wutanfall verhindern? Teil 2.
Total wichtig. Und es ist eben schon natürlich in dem Moment oft herausfordernd, die Zeit da erstmal zu investieren oder auch bei streitenden Kindern. Das dauert natürlich länger, weil man sich dann manchmal 5 oder 10 Minuten daneben setzen muss und die dabei begleiten muss, die Lösung zu finden und eben nicht das weitermachen kann, was man gerade wollte. Aber langfristig ist das auf jeden Fall so, dass die das ja dann lernen und dann auch selber damit umgehen und wir dann gar nicht mehr so viel helfen müssen, wenn sie es mit der Zeit dann lernen.
Also
Deswegen ist
erstmal die
gut
Investition.
investiert. Genau.
Ja, wunderbar.
Genau,
Okay.
genau. Ja.
Ja.
Jetzt haben wir schon ganz viel gesprochen. Ich weiß
Das
nicht.
stimmt.
Ich überlege gerade, hast du noch irgendwas Wichtiges, was du loswerden willst? Oder unsere Zuschauer?
Genau, vielleicht gibt es eine Frage irgendwo noch,
Genau.
eine Anmerkung. Nee, also von meiner Seite ist es, glaube ich, so, dass wir den Ayurveda so gut für uns eben zum einen zum Prophylaxe und zum anderen zum Verständnis nutzen können, was das Kind jetzt gebrauchen könnte. Also die Vatas brauchen dann vielleicht, denen war es zu langweilig, ja, und das war der Auslöser. Den Pittas war es zu fremdbestimmt, das war der Auslöser. Den Kaphas war es zu schnell. Das ist der Auslöser. Ich glaube, da können wir den Ayurveda wunderbar nutzen und eben da auch entsprechend entgegenkommen und dann auch entsprechend nach diesem initialen starken Wutanfall, wenn langsam so die Ruhe einkehrt, da, wie gesagt, beim Pitta vielleicht ein Eis anbieten oder ne, und das auch dann thematisieren, warum es eigentlich dem Kind zu viel wurde. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, der sehr viel dazu beiträgt, dass die Kinder sich auch nach einem Wutanfall auch geliebt fühlen und dass sie nicht denken, oh, ich bin jetzt böse oder sonst was, ne? Mama liebt mich nicht mehr oder Mama war ja auch selber kurz böse geworden, kann ja auch immer passieren. Also, dass man sich da auch zusammensetzt und darüber spricht.
Genau.
Und zu diesem Thema, wie sich alle begleitet, achtsam begleitet fühlen, ist, glaube ich, haben wir das auch ganz gut gelöst, indem wir das ja thematisiert haben, dass man auf alle Kinder eingehen kann, auf unterschiedlichen Ebenen, dass man gegebenenfalls auch die Umgebung wechselt und das auch immer kommuniziert, ne, mit dem Kind und einfach die Bedürfnisse anderer auch wahrnimmt und anspricht und ja, ich glaube, im Prinzip war es das. Und vielleicht auch versteht, dass in dieser Notfallsituation, in diesem eigentlichen Ausbruch, es nicht immer Reden braucht, sondern die Präsenz. Und genau. Und dass die Kinder da eher nicht hören können.
Ja, da geht es tatsächlich um die Präsenz. Und ich sage immer, das ist wie so eine innere Meditationshaltung. Also manchmal reicht es auch tatsächlich, daneben zu sitzen und ruhig zu atmen, aber emotional bei dem Kind zu sein. Und es muss da gar nicht groß gesprochen werden. Eben erst, wenn also das Gehirn ist ja so Stresshormon überflutet, dass das dann im Notfallmodus da eh nichts ankommt. Und nach dem Anfall kann man aber, indem man mit dem Kind darüber spricht, wie du das gerade gesagt hast, das sogar unterstützen. Weil kleine Kinder haben ja, das Gehirn ist noch nicht so entwickelt und vor allem auch der Neokortex ist noch nicht so ausgeprägt wie bei uns. Und hier das Frontalhirn, was das macht, dass man auch Emotionen zurückhalten kann, die man am liebsten sofort rauslassen würde.
Das ist bei
Und
mir manchmal auch unterentwickelt, habe ich das Gefühl.
hast du auch noch Co-Regulation? Und jedenfalls, wenn wir dann dem Kind sagen, oh, da warst du ganz schön wütend und vielleicht war das aus dem und dem Grund, dann lernt das Kind, ah, dieses komische Gefühl, was ich eben hatte, das war Wut und das kam da und daher. Ja, das kann tatsächlich sein. Dann lernt es das mit der Zeit so einzuordnen. Und das macht auch ganz viele Verknüpfungen im Kopf.
Ja, das ist die Entwicklung der emotionalen Intelligenz auch, ne, für die wir ja auch schon vorhin angerissen haben. Ja,
Genau.
super. Okay,
Ja,
Christine, ich
schön.
glaube, das war jetzt doch eine schöne Zusammenfassung zum Schluss.
Ja, genau.
Genau. Ja, dann.
Ja, schön. Dann
Schön, dass wir uns gesehen haben. Danke für das tolle Thema
Ja,
und für
danke
deinen
dir.
Input.
Ja, danke für deinen Input. Ich habe auch auf jeden Fall wieder was gelernt. Es ist ein Riesenthema.
Ja, kann ich nur erwidern, kann ich nur zurückgeben. Ich hoffe auch, dass die Zuschauer was mitgenommen haben
Genau.
und alle, die das Video sich im Nachhinein anschauen werden. Wenn
Genau.
Fragen da sind, einfach gerne melden.
Genau, könnt ihr gerne fragen und wir wünschen euch starke Nerven und tiefen
Und einen schönen Nachmittag noch. Sehr gerne, Carla.
Atem.
Tschüss.
Also, tschüss.
Das war das wundervolle Gespräch mit Dr. Christina Risse zur Autonomiephase und ich hoffe sehr, dass du einiges für dich hast mitnehmen können und freue mich wahnsinnig zu hören, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Also schreib mir total gerne bei Instagram unter dem dazugehörigen Post deine Gedanken dazu. Du kannst mir sehr gerne eine E-Mail schreiben, wenn du Lust hast, dich mit mir zu connecten. Da freue ich mich natürlich auch sehr. Ich kann dir auch von Herzen empfehlen, bei der lieben Christine auch regelmäßig vorbeizuschauen. Die hat so wunderschöne und wertvolle Impulse auch bei sich bei Instagram oder auf ihrer Homepage. Die werde ich dir natürlich auch verlinken. Christina und ich hatten tatsächlich auch schon mal eine Podcast-Folge hier für Löwenherz aufgenommen. Das ist auch eine richtig schöne Podcast-Folge, Podcast-Folge Nummer 19, wo wir über die Wichtigkeit der Geburt beziehungsweise die ersten Prägungen der Kinderseele gesprochen haben. Da kann ich dir auch herzens empfehlen, da mal reinzuhören, falls du die Folge noch gar nicht kennst. Und ansonsten freue ich mich sehr, dich bei Zoom am 19.10. zu einer Masterclass Gesund durch den Herbst begrüßen zu können. Da können wir uns ein bisschen persönlicher kennenlernen. Wie gesagt, es geht am Dienstag, 19.10. los um 20.15 Uhr. Das habe ich extra so gelegt, damit du, liebe Mama, auch abends, wenn deine Kinder im Bettchen schon sind, hoffentlich auch ein bisschen Zeit hast. Die Masterclass geht 75 Minuten und kostet 35 €. Ich wünsche dir jetzt aber einen ganz schönen Start in die neue Woche. Ich hoffe, du hast den Oktober bis jetzt gut genießen können. Ich bin leider recht verschnupft und ich glaube, du hörst das an meiner Stimme. Aber es geht tatsächlich schon viel, viel besser. Von daher freue ich mich auch, wenn du in 2 Wochen meine unverschnupfte Stimme mit zu hören bekommst. Und ja, alles Liebe für dich. Bleib gesund. Deine Isa.